Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 4. Dezember. Schön seid ihr dabei. Heute haben wir folgendes Thema für euch. Die Theoretikerin Hannah Arendt ist heute vor 50 Jahren verstorben. Zeit ihres Lebens hat sie sich mit dem Holocaust auseinandergesetzt.
Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Nicht? Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer, sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
Welche Relevanz haben Ihre Schriften, um die Gegenwart besser zu verstehen?
I think we should read her and think with her, right? Read her and think with her.
Wir sollten sie lesen und mit ihr denken, so der politische Theoretiker Bernard Harcourt. Wir reden mit ihm über Hannah Arendts Theorie im Zusammenhang mit dem zunehmenden Autoritarismus in den USA. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Nun zu den Nachrichten des Tages. Wir blicken zuerst in die USA. Zwei Abschiebezentren im US-Bundesstaat Florida begehen schwere Menschenrechtsverletzungen. Noah Biu.
Zu diesem Schluss kommt ein Bericht von Amnesty International, den die Menschenrechtsorganisation heute veröffentlicht hat. Manche der angewandten Methoden erfüllen den Tatbestand der Folter. So etwa ein kleiner Käfig, in dem Menschen zur Bestrafung stundenlang eingesperrt werden, ohne Schutz vor der Witterung und nahezu ohne Wasser. Amnesty spricht von einem, Zitat, bewusst aufgebauten System, das darauf abzielt, Menschen zu bestrafen, zu entmenschlichen und ihr Leiden zu verbergen, Zitat Ende. Bei den beiden Abschiebezentren handelt es sich um die als Alligator Alcatraz bekannte Everglades Detention Facility sowie das privat betriebene Chrome North Service Processing Center.
Nach Russland. Mindestens 11 Regionen haben in den vergangenen Monaten die Zahlungen an Vertragssoldaten gekürzt oder eingestellt.
Die Behörden von Jakutien gaben Ende November bekannt, dass sie die Zahlungen an die Vertragssoldaten aussetzen. Darüber berichtet Euronews mit Verweis auf russische Medien. Bereits Anfang 2025 verzeichnete die Region Samara den stärksten Rückgang bei den regionalen Zahlungen. Seit Oktober erhalten diejenigen, die einen Vertrag unterzeichnet haben, umgerechnet noch etwa 4.500 Euro, statt wie zuvor rund 40.000 Euro. Offizielle Statistiken weisen zwar eine stabile Zahl der russischen Streitkräfte aus, nach Angaben des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes würden die Anzeichen für eine Erschöpfung der Ressourcen jedoch immer deutlicher.
In die Schweiz und zu den Meldungen aus dem Bundeshaus. Der Ständerat folgt dem Kriegsmaterialgesetz, dem Nationalrat.
In der Differenzbereinigung hat die Kleine Kammer alle Änderungen angenommen, die der Nationalrat am Dienstag beschlossen hatte. Damit ist die Gesetzesänderung bereit für die Schlussabstimmung. Mit der Änderung sollen Schweizer Rüstungsbetriebe künftig Kriegsmaterial an 25 westliche Länder liefern können, selbst dann, wenn sie sich in einem bewaffneten Konflikt befinden. Auch die Weitergabe von Waffen soll grundsätzlich möglich sein. Der Bundesrat soll ein Vetorecht erhalten, zum Beispiel wenn er die Neutralität oder die außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz gefährdet sieht. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, will das Referendum dagegen ergreifen.
Die Taschenmunition wird nicht wieder eingeführt.
Das hat der Ständerat gestern entschieden. Er hat eine Motion des Berner SVP-Ständerats Werner Salzmann klar abgelehnt. Der Vorstoß wollte erreichen, dass Munition wieder zur persönlichen Ausrüstung der Armeeangehörigen gehört. Die GegnerInnen der Wiedereinführung der Munitionsabgabe setzen sich in der Kleinen Kammer klar durch. Sie argumentierten, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen der Verfügbarkeit von Munition und Tötungsdelikten und Suiziden. Mit dem Nein im Ständerat ist die Forderung vom Tisch. Wir haben im Rabe-Info von gestern über die Vorlage berichtet.
In Zukunft soll es keine Ersatzwahlen während der Legislaturperiode mehr geben, findet eine Mehrheit im Nationalrat.
In einer knappen Abstimmung sprach sich eine Mehrheit des Nationalrats gestern für eine parlamentarische Initiative des Zugermitte-Nationalrats Gerhard Pfister aus. Der Initiative zufolge sollen Mitglieder des Bundesrats nur noch am Ende der Legislaturperiode zurücktreten können. Die BefürworterInnen argumentieren mit der Zusammensetzung des Bundesrats. Bei Rücktritten während der Legislatur bestehe ein machtpolitisches Interesse daran, nichts an der Verteilung der Sitze zu ändern. Mit einer solchen Regelung würden amtsmüde Bundesratsmitglieder länger im Amt verbleiben, argumentierten die GegnerInnen. Das Geschäft geht nun an den Ständerat.
Auch im Berner Rathaus findet derzeit eine Wintersession statt, nämlich jene des Großen Rates.
Diese Woche hat sich das Kantonsparlament dem Budget fürs nächste Jahr angenommen. Der nun verabschiedete Haushalt trägt die klare Handschrift der bürgerlichen Mehrheit im Rat. So kamen mehrere Kürzungsanträge von SVP und FDP durch die Abstimmung. Unter anderem darf der Kanton weniger neue Stellen in der Verwaltung schaffen als geplant. Die Anträge aus der Ratslinken wurden allesamt abgelehnt.
Der Kanton Bern hat ein neues Datenschutzgesetz.
Das Kantonsparlament hat die Totalrevision des Gesetzes gestern in zweiter Lesung beraten und in der Schlussabstimmung angenommen. Im Vergleich zum Ergebnis aus der ersten Lesung gab es nur wenige Anpassungen. Unter anderem änderte der Rat die Finanzierungsregelung bei der neuen Datenschutzaufsichtsbehörde. Gemeinden, die eine eigene Aufsichtsbehörde haben, müssen sich nicht an der Finanzierung der kantonalen Behörde beteiligen. Das aktuelle Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1986. Mit der Totalrevision hat der Kanton das Gesetz an die Digitalisierung angepasst. Wir haben im Rabe-Info vom Dienstag über die Gesetzesrevision berichtet.
In der Energiezentrale Forsthaus im Westen von Bern ist gestern ein Brand ausgebrochen.
Das teilt die Betreiberin EWB mit. Demnach ist der Brand im Kehrichtbunker ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten werden aber noch bis Ende Woche dauern. Wegen der starken Rauchentwicklung kommt es zu Geruchsemissionen. Sowohl der Brand als auch die Geruchsemissionen stellen aber keine Gefahr für die Bevölkerung dar. Auch die Wärmeversorgung ist durch den Brand nicht gefährdet.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu und Ussi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt. Am frühen Morgen setzt Regen ein, der noch in den Morgenstunden nachlässt. Tagsüber ist es bedeckt, in der Nacht neblig. Dies bei Temperaturen zwischen 5 und minus 1 Grad. Am Wochenende ist es neblig bis regnerisch bei Temperaturen von maximal 8 Grad.
Rabe Info.
Hannah Arendt ist eine der bedeutendsten DenkerInnen des 20. Jahrhunderts. Heute, vor 50 Jahren, ist sie in New York verstorben, am Ende eines bewegten Lebens. Mehrerer Leben, wie viele einwenden. 1906 geboren in Hannover, Doktorstudium in der Philosophie. Als die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland ergreifen, ist Arendt entrüstet, wie leichtfällig langjährige FreundInnen sich der NS-Ideologie anschließen. Sie selbst flüchtet als jüdische Denkerin aus Deutschland. Rückblickend beschreibt sie diese Jahre folgendermaßen.
Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, ja. Die sogenannten Schutzhaften. Ja. Sie wissen, die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationsläger. Was dann losging, war ungeheuerlich. und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann. Ich habe versucht zu helfen in manchen Dingen, aber das, was mich dann unmittelbar, wenn ich das erzählen darf, ich habe es niemals erzählt, weil es ja auch ganz belanglos ist.
Bitte erzählen.
Was mich dann unmittelbar aus Deutschland, ich hatte sowieso die Absicht zu emigrieren. Ich war sofort der Meinung, Juden können nicht bleiben. Ich hatte nicht die Absicht, sozusagen in Deutschland als Staatsbürger zweiter Klasse rumzulaufen, in welcher Form auch immer. Ich war außerdem der Meinung, dass die Sachen immer schlimmer werden würden.
Die Sachen wurden immer schlimmer. Arendt flieht. Zuerst mehrere Jahre in Paris, schließlich nach New York. Zeit ihres Lebens befasst sie sich im Exil mit der Frage, wie konnte es zum Holocaust kommen?
Das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren.
Wann war das?
Das war 43 und erst haben wir es nicht geglaubt. Obwohl mein Mann und ich eigentlich immer sagten, wir trauen der Bande alles zu. Dies haben wir nicht geglaubt, auch weil es ja gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Mein Mann ist ehemaliger Militärhistoriker, versteht etwas von den Dingen, hat gesagt, lass dir keine Geschichten einreden, das können sie nicht mehr. Nicht wahr?
Ja.
Und dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt, weil es uns bewiesen wurde. Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, vorher hat man sich gesagt, ja, man hat halt Feinde in der Welt. Nicht? Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Das ist eine Bande. Ja, alles Mögliche. Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte gut irgendwie noch einmal gut gemacht werden können. Wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Nicht? Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer, sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
So Arendt 1964 im Interview mit Günter Gauss. Welche Relevanz hat Ihre Arbeit, um die Gegenwart zu verstehen? Um diese Frage zu beantworten, gibt es ein Buch von bedrückender Aktualität. 1951 erschien Arendts politisches Hauptwerk mit dem Titel »Ursprünge und Elemente totalitärer Herrschaft«. Lässt sich die Verschiebung hin zum Autoritarismus in den USA besser verstehen mit den Schriften von Hannah Arendt? Darüber hat Sarah Heinzmann mit Bernard Harcourt gesprochen. Bernard Harcourt ist kritischer Theoretiker. Er lehrt an der Columbia University in New York Recht und politische Theorie. Wir hören eine Wiederholung eines Gesprächs, das im Juli aufgezeichnet wurde.
Bernard Harcourt, ich habe Sie mit folgender Frage kontaktiert. Kann Hannah Arendts Theorie des Totalitarismus uns helfen, die gegenwärtigen Entwicklungen besser zu verstehen? Meine These: Viele der aktuellen politischen Entwicklungen zeigen deutliche Anzeichen oder Elemente von Totalitarismus, so wie Hannah Arendt ihn beschrieben hat. Würden Sie dem zustimmen?
Well, I definitely think it's a brilliant book, The Origins of Totalitarianism, written, of course, by a brilliant critical thinker. I think that it can be very helpful today as a foil.
Nun, ich denke auf jeden Fall, dass es ein brillantes Buch ist, geschrieben von einer brillanten kritischen Denkerin. Ich glaube, dass es uns heute sehr helfen kann, die spezifischen Eigenheiten der amerikanischen Gesellschaft und der zweiten Trump-Regierung zu verstehen. Wir sollten es also nutzen, um unser Verständnis der aktuellen Entwicklungen zu präzisieren und zu differenzieren. Es lässt sich aber nicht wie eine Schablone anwenden. Ich denke auch nicht, dass wir uns in einem Zustand des Totalitarismus befinden. Und ich glaube ebenso wenig, dass wir auf die Art von totalitärem Staat zusteuern, die Hannah Arendt vor Augen hatte.
The kind of totalitarian state that she had in mind. The reason is that
eines der entscheidenden Merkmale von Arendts Konzept des Totalitarismus besteht darin, dass es sich um ein System des Terrors handelt, das auf die gesamte Bevölkerung angewendet wird, nicht nur auf bestimmte Oppositionsparteien oder einzelne gesellschaftliche Gruppen. Die Idee, dass Terror zur zentralen Ideologie und zum Hauptinstrument der Kontrolle über die gesamte Gesellschaft wird, das ist faszinierend. Aber ich denke, das unterscheidet sich deutlich von dem, was wir derzeit in den Vereinigten Staaten erleben. Die Elemente des Terrors sind heute sehr gezielt auf bestimmte Gruppen in der Gesellschaft gerichtet. Trump erzeugt gezielt innere Feinde und schüchtert diese systematisch ein. Dazu zählen unter anderem undokumentierte MigrantInnen sowie alle, die so aussehen, als könnten sie undokumentiert sein. Auch Transpersonen, alle, die nicht binär oder queer sind oder sich jenseits traditioneller Normen bewegen, werden gezielt terrorisiert. Wer hingegen Teil der Make America Great Again-Bewegung ist, fühlt sich nicht terrorisiert. Im Gegenteil. Diese Menschen fühlen sich ermächtigt. Sie schauen Fox News und erhalten täglich eine Dosis ideologischer Bestärkung. In diesem Sinne ist der Terror nicht universell. Er richtet sich nicht gegen die gesamte Bevölkerung. Vielleicht war Arendts Diagnose in Bezug auf Nazi-Deutschland in dieser Hinsicht nicht ganz zutreffend. Ich habe viel über das Dritte Reich gelesen und habe familiäre Verbindungen zu dieser Geschichte. Aber ich würde nicht behaupten, mit Sicherheit sagen zu können, ob Arendts Analyse über die Universalität des Terrors in Nazi-Deutschland vollständig präzise war. Es könnte sein, dass hier eine gewisse Fehlinterpretation ihrerseits vorliegt. Was wir jedoch in Amerika haben, ist erstens ein völlig anderer kultureller Kontext und zweitens eine Situation, in der ein erheblicher Teil der Bevölkerung, vielleicht sogar eine knappe Mehrheit, sich aktuell gestärkt fühlt, nicht eingeschüchtert.
Dieses Kernelement des allumfassenden Terrors ist Ihrer Meinung nach also nicht präsent in den USA oder noch nicht präsent. Trotzdem kann die Totalitarismus-Theorie von Hannah Arendt uns helfen zu verstehen, was genau passiert. Wie es der Titel suggeriert, beschreibt Arendt in ihrem Werk zum einen Ursprünge und zum anderen Elemente des Totalitarismus in Nazi-Deutschland wie auch in der Sowjetunion unter Stalin. Als Ursprung des Totalitarismus identifiziert Arendt den Untergang der Klassengesellschaft. Sie spricht von einer Atomisierung der Individuen, von einer Entsolidarisierung und vom Untergang des klassischen Parteiensystems. Erinnert sie das an die USA der letzten Jahre?
I would say that there is a breakdown of the traditional party politics that's taking place, that Trump is facilitating, certainly on the right side of the political spectrum.
Wir erleben derzeit einen Zerfall der traditionellen Parteipolitik, den Trump maßgeblich vorantreibt. Zumindest auf der rechten Seite des politischen Spektrums wurde die Republikanische Partei ausgehöhlt. An ihrer Stelle ist eine MAGA-Partei getreten. Die alte GOP, die Grand Old Party, existiert in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Sie hat Trump zunächst bekämpft, ist dann aber letztendlich zusammengebrochen. Heute gibt es keine alte republikanische Partei mehr. Wir sehen also einen Zerfall klassischer politischer Strukturen, wie wir ihn auch in anderen Ländern beobachten konnten, zum Beispiel in Frankreich. Was die Frage der Atomisierung, den Verlust von Solidarität und den Zusammenbruch der Klassengesellschaft betrifft, so gibt es bestimmte Eigenheiten der amerikanischen Gesellschaft, die sie von der mitteleuropäischen Gesellschaft der Mitte des 20. Jahrhunderts unterscheiden. Die amerikanische Kultur war immer eng mit einer Form des Individualismus verbunden, die einzigartig, zugespitzt und deutlich anders ist als in Europa. Es gab von Anfang an weniger kollektive oder gemeinschaftliche Bindungen. Insofern war die Gesellschaft schon immer stärker atomisiert. Aus dieser Perspektive betrachtet scheint der Verlust von Solidarität kein neuer Prozess zu sein. Er ist vielmehr eine Konstante.
On the question of the collapse of class society, classes remain in the United States. What is lacking is class consciousness. But class consciousness was never very developed in America. Much less so than.
Was den Zusammenbruch der Klassengesellschaft betrifft, Klassen existieren in den USA weiterhin. Was fehlt, ist das Klassenbewusstsein. Aber dieses Bewusstsein war in den USA ohnehin nie besonders stark ausgeprägt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob wir tatsächlich einen Zusammenbruch der Klassengesellschaft erleben. Was jedoch eher eine Parallele zu Hannah Arendt und zur Situation in der Mitte des 20. Jahrhunderts darstellen könnte, ist die Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit und Migration. Die ökonomischen Unsicherheiten, die wir heute erleben, die Prekarität, die Ängste und Sorgen in einer sich wandelnden Wirtschaft entstehen nicht nur durch die Deindustrialisierung, sondern auch durch den Einfluss von künstlicher Intelligenz, die Arbeitskräfte zunehmend ersetzt. Diese Unsicherheit befeuert aktuell die Angriffe auf MigrantInnen in einer Weise, die vermutlich vergleichbar ist mit der wirtschaftlichen Notlage der großen Depression Ende der 1920er Jahre. Auch damals führte ökonomische Verunsicherung in Deutschland, Frankreich, Westeuropa und auch in den USA dazu, dass Sündenböcke gesucht und gefunden wurden, insbesondere die Juden in den 1930er Jahren.
Scapegoating of Jews in the 1930s, scapegoating of immigrants today.
Reden wir über die Make America Great Again Bewegung, kurz MAGA. Arendt schreibt, ich zitiere, die totalitären Bewegungen sind Massenorganisationen atomisierter und isolierter Individuen, von denen sie eine verglichen mit anderen Parteien und Bewegungen unerhörte Ergebenheit und Treue verlangen und erhalten können. Zitat Ende. Ist die MAGA-Bewegung als Massenbewegung im Arendtschen Sinn zu verstehen?
I do think it is a mass movement. I think it does qualify as a mass movement.
Man kann die MAGA-Bewegung durchaus als Massenbewegung bezeichnen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die MAGA-Bewegung Trump vorausgeht. Es ist entscheidend, zwischen der Bewegung selbst und Trump als Person zu unterscheiden. Um also wirklich zu verstehen, wer zur MAGA-Bewegung gehört, muss man sie von Trump abgrenzen. Denn Trump wiederum ist in der Lage, Allianzen mit ganz anderen Gruppen zu bilden, etwa mit den sogenannten Tech Bros, die keineswegs Teil der eigentlichen MAGA-Bewegung sind. Die MAGA-Bewegung selbst versteht sich als populistische Bewegung der Mittelschicht, die sich gegen die Reichen richtet. Es handelt sich also um eine breit aufgestellte Bewegung. Ob sie genau dem Massenbegriff von Hannah Arendt entspricht, ist nicht ganz klar. Aber sie ist groß, populär und vor allem von einer starken Loyalität zu Trump geprägt.
But it is a massive movement. It's a popular movement. It's a loyal movement. It has loyalty and devotion to Trump.
In Arendts Theorie sind ja nicht nur die Massen elementar, sondern auch die Eliten. In den USA ist es ja aktuell so, dass nicht nur die MAGA die Regierung Trumps unterstützt, sondern auch die sogenannten Tech Bros. Sind diese Tech Bros, sind das Eliten im Arendtschen Sinn?
Ich denke, sie gehören eindeutig zur Elite. Sie sind das oberste 1% des 1%. Oder sogar noch darüber hinaus. Es handelt sich nicht einfach nur um Tech Bros, sondern um Tech Milliardäre.
These are not just Tech Bros, these are Tech Billionaires.
Wie verhalten sich diese Segmente zueinander, die Make America Great Again Bewegung und diese Tech Bros?
They find an alliance in Trump. Trump has been able to grab both of them and bring them both on his side.
Trump ist es gelungen, beide Lager, MAGA und Tech-Milliardäre, an sich zu binden. Das bedeutet nicht, dass sie untereinander verbündet wären, aber sie stehen beide auf Trumps Seite. Und Trump hat das geschafft, weil die meisten dieser Tech-Milliardäre zutiefst eigennützig und opportunistisch sind. Der erste, der sich Trump zuwandte, war Elon Musk. Und wie wir wissen, ist das heute ein sehr kompliziertes Verhältnis. Aber bis vor kurzem war Musk vollkommen auf Trump-Linie. Er war so etwas wie Trumps rechte Hand. Ich denke, die meisten Tech-Bros werden Trump unterstützen, auch wenn sie einzelne politische Positionen ablehnen. Zwischen MAGA und den Tech-Milliardären gibt es erhebliche Konflikte. Ein zentrales Konfliktfeld: die Tech-Industrie will hochqualifizierte Einwanderer aus Indien und China. Sie ist auf sie angewiesen. Die MAGA-Bewegung lehnt diese jedoch ab. Hier treten also klare Interessensgegensätze zutage.
Wir haben über die Ursprünge des Totalitarismus geredet. Arendt identifiziert zudem auch Elemente des Totalitarismus, von denen ich ein paar mit Ihnen besprechen will, da sie meiner Meinung nach etwas über die Situation in den USA erzählen. Konkret will ich mit Ihnen über die Funktion von Propaganda, des Polizeiapparats und die Rolle der Lager oder eben Konzentrationslager sprechen. Fangen wir an mit der Propaganda. Arendt schreibt, ich zitiere, die Propaganda totalitärer Bewegungen, die der totalen Herrschaft vorausgeht und sie bis zu einem gewissen Punkt weiterhin begleitet, ist zwar letztlich verlogen, aber keineswegs geheimnistuerisch. Totalitäre Führer beginnen ihre Karriere meist damit, dass sie sich ihrer vergangenen Verbrechen mit unvergleichlicher Offenheit rühmen und ihre zukünftigen mit unvergleichlicher Genauigkeit voraussagen. Zitat Ende.
Trump is all about truth.
Alles bei Trump basiert darauf, dass er sich selbst als Wahrheitssprecher inszeniert, nicht einfach als jemand, der Propaganda betreibt. Er will nicht, dass die Menschen ihn für unehrlich halten. Er will nicht geheimnisvoll erscheinen. Er präsentiert sich konsequent als der Einzige, der die Wahrheit sagt, als der Einzige, dem die Wahrheit wirklich am Herzen liegt. Und er prahlt nicht mit vergangenen Verbrechen, weil es aus seiner Sicht keine Verbrechen gab. Er hat nichts Unrechtes getan, so seine Darstellung. Es ist bemerkenswert, wir haben einen Ex-Präsidenten, der in New York in 34 Fällen wegen Straftaten verurteilt wurde. Ein Novum in der Geschichte. Doch er gibt keines dieser Urteile als Verbrechen zu. Stattdessen sagt er, das stimmt nicht, es ist nie passiert. Genauso mit der Wahl 2020. Aus seiner Sicht hat er gewonnen. Er deklariert all das zur Wahrheit und alles andere ist Fake News. Sein zentrales Anliegen ist es also, als Wahrheitsverkünder wahrgenommen zu werden. Wir würden das als Propaganda bezeichnen. Aber es gibt etwas Eigenartiges, vielleicht Einzigartiges, an der Art und Weise, wie Trump Wahrheit gebraucht und instrumentalisiert.
We would call that propaganda. many people would call that lies.
Reden wir jetzt über den Polizeiapparat, ein Element, das Arendt in ihrer Totalitarismus-Theorie, sie gibt ihm viel Raum. In einem Interview mit der Wochenzeitung WOTS von vor 2 Wochen sagten sie Folgendes über die ICE, ich zitiere, sie ist der Stoßtrupp des 2. Trump-Kabinetts und wohl die aggressivste, skrupelloseste und gewalttätigste Elite. Und das nicht, weil ihre Mitglieder gut ausgebildet und diszipliniert wären, sondern weil es sich um eine kleine Gruppe extremer paramilitärischer Kräfte handelt. Zitat Ende. Was genau meinen Sie damit?
They are the closest thing to the brown shirts.
Sie sind das, was der Sturmabteilung von Nazi-Deutschland am nächsten kommt. Sie sind das Extrem innerhalb der Sicherheitskräfte und agieren wie Stoßtrupps. Sie maskieren sich, zeigen keine Ausweise und identifizieren sich nicht. Ihre Fahrzeuge sind nicht gekennzeichnet und sie entführen Menschen. Es sieht so aus, als gäbe es keine einfache rechtliche Möglichkeit, das zu stoppen. Wenn Sie glauben, eine Person ohne gültigen Aufenthaltsstatus zu haben, nehmen Sie sie einfach fest, bringen sie in Haft und versuchen, sie abzuschieben. Diese Leute, die für ICE arbeiten, scheinen völlige Straflosigkeit zu genießen. Sie können scheinbar tun, was sie wollen. Das fühlt sich wirklich an wie das extremste Beispiel eines Polizeistaats. Es scheint, als seien sie die Quelle des Terrors, insofern Terror auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Einwanderer, gerichtet ist. Sie sind diejenigen, die diesen Terror ausüben. Um auf Hannah Arendt zurückzukommen, ihre Vorstellung, dass Terror auf die gesamte Bevölkerung angewendet wird, teile ich nicht. Ich denke, der Terror ist gezielt. Aber genau dort ist der Terror. Dort liegt die Zielrichtung. Und dort kommen die Fälle Deutschland und USA einander am nächsten. Deshalb nenne ich sie so etwas wie Stoßtrupps.
That's where the two cases come closest together, I feel. And that's why I call them kind of like the shock troops, right?
Reden wir noch über die Lager. Als Element totalitärer Herrschaft. Arendt schreibt, die Konzentration und Vernichtungslager dienen dem totalen Herrschaftsapparat als Laboratorien, in denen experimentiert wird, ob der fundamentale Anspruch der totalitären Systeme, dass Menschen total beherrschbar sind, zutreffend ist. Zitat Ende. Welche Funktion erfüllen Institutionen wie Alligator Alcatraz oder das Massendeportationssystem nach El Salvador in der aktuellen Trump-Regierung? Handelt es sich dabei Ihrer Meinung nach um solche Laboratorien?
I think their function is to terrorize.
Ich denke, ihre Funktion besteht darin, nicht weiße Einwanderer zu terrorisieren. Das ist, glaube ich, ihre Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Laboratorium ist, um etwas über Menschen oder über die Kontrolle von Menschen zu lernen. Im Kern dieses Modells steht die Identifikation innerer Feinde und ihre Eliminierung durch Terrorprozesse.
In undocumented immigrants in this country.
Wir besprachen nun die Situation in den USA durch die Linse von Hannah Arendts Begriff des Totalitarismus und eben auch über die Grenzen dieses Totalitarismusbegriffs. Sie selber bezeichnen die Aktualität mit dem Begriff der Konterrevolution. Sie haben darüber viel geschrieben. Der Begriff der Konterrevolution, das knüpft an den Denker Herbert Marcuse. Können Sie ausführen, was genau meinen Sie mit dieser Konterrevolution und wann genau hat sie angefangen in den USA?
I mean, so I think that the notion of the internal enemy is really important. And I think that it wasn't maybe.
Ich finde, das Konzept des inneren Feindes ist wirklich wichtig und es stammt tatsächlich aus der Konterrevolution. Dieses Konzept kommt aus dem, was man La Guerre Moderne genannt hat. den modernen Krieg, unkonventioneller Krieg im Gegensatz zu den großen Schlachtfeldkriegen, wie wir sie aus Europa mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen. Es ist die Kunst, gegen kleine Aufstände in den Kolonien zu kämpfen. Es ist eine Kriegslogik, die sich auf die kleinen inneren Feinde konzentriert und versucht, diese zu eliminieren und Menschen durch Terror von diesen inneren Feinden fernzuhalten.
It was the art of fighting against small insurrections in the colonies.
Ich denke, wir müssen darauf achten, dass diese inneren Feinde geschaffen und ins Visier genommen werden. Bei Einwanderern, undokumentierten Einwanderern, indem man sie zu Tieren macht, sie als Vergewaltiger bezeichnet und sie als innere Feinde stigmatisiert. Das ist der Weg, sie zu eliminieren, aber auch die restliche Bevölkerung zu beruhigen. Die restliche Bevölkerung wird nicht so sehr terrorisiert, sondern eher beruhigt. Es geht darum, ihre Herzen und Köpfe zu gewinnen. Eine klassische Strategie der Konterrevolution.
The rest of the population is not so much being terrorized as reassured. It's about winning their hearts and minds, which is a classic strategy.
Der Krieg gegen Aufstände wurde im Ausland angewandt, kehrte dann aber zurück und wurde hier im Inland auf unsere eigenen Bevölkerungsgruppen angewandt. Genau darum geht es hier.
But then returned domestically and applied to our own populations is really what this is all about.
Hannah Arendt schreibt, ich zitiere erneut, man hat immer wieder bemerkt, dass totalitäre Bewegungen sich der demokratischen Freiheit bedienen, um dieselben abzuschaffen. Zitat Ende. Was genau kann denn jetzt in den USA, also in diesem Staat, der nicht totalitär ist, getan werden, um diese autoritären Kräfte, um denen entgegenzuwirken und eben diese demokratischen Freiheiten zu bewahren?
I mean, I think clearly in the United States right now, the best strategy is to litigate in federal court.
It's a strategy. Ich denke, in den USA ist die beste Strategie derzeit eindeutig vor Bundesgerichten zu klagen. Diese Strategie zeigt sich in mancher Hinsicht erfolgreich. Leider ist der oberste Gerichtshof der USA konservativ dominiert und steht praktisch auf Trumps Seite. Daher wird es zunehmend schwieriger, wenn die Fälle bis zum obersten Gerichtshof gehen, denn dann verlieren wir vermutlich jede temporäre Errungenschaft. Die übergeordnete Strategie muss jedoch eine demokratische Bewegung sein. Diese entwickelt sich in diesem Land überraschend langsam. Ich glaube jedoch, dass der Widerstand gegen das Vorgehen von ICE wahrscheinlich viele Amerikaner mobilisieren wird. Was wir brauchen, ist eine breite Bewegung.
That may be what galvanizes mass protest in this country.
Zu guter Letzt die große Frage, würden Sie es unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, Hannah Arendt zu lesen, um die Gegenwart zu verstehen?
I think we should read her and think with her, right? Read her and think with her, which is what I tend to think of critical theorists mostly.
Ich denke, wir sollten sie auf jeden Fall lesen. Wir sollten sie lesen und mit ihr denken. So denke ich meistens über kritische TheoretikerInnen. Es gibt selten jemanden, dessen Werk direkt auf unsere aktuelle Situation passt. Was wir brauchen, ist, mit ihnen zu denken und gegen sie zu argumentieren, um die einzigartige Lage von heute zu verstehen. Ich finde, wir sollten zu ihren Texten zurückkehren und sie neu lesen, zusammen mit anderen Werken.
What we need to do is think with and against them for us to understand the unique situation right now.
Wir haben eine Wiederholung des Gesprächs gehört, das im Juli aufgezeichnet wurde. Es ist eine gekürzte Version. Die ungekürzte englische Version gibt es online zum Nachhören.
Rabe Info. Das Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 4. Dezember. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.